Österreich 1.
18 Uhr. Abendjournal.
Mit Hubert Arnim Ellison und den Themen dieses Tages.
Biolandwirtschaft ist nicht gerade ein Trend, den man bei uns mit Osteuropa verbindet. Zu frisch ist noch die Erinnerung an die alte kommunistische Misswirtschaft der rauchenden Schornsteine, der rücksichtslosen Giftmülldeponien, der verseuchten Gewässer und anderer Ökoverbrechen der sowjetischen Ostblock-Diktaturen. Doch an die 300 Teilnehmer an der Biolandbaukonferenz im südmährischen Eisgrub zu tschechisch Lednice belehrten Zweifel am Wochenende darüber, dass sich das Bewusstsein für natürlichen Landbau kräftig entwickelt hat. Aus 25 Ländern stammten die in der Biolandwirtschaft tätigen Besucher der ersten europäischen Sommerakademie und es waren neben Österreich, Deutschland und Großbritannien in erster Linie Teilnehmer aus den Reformstaaten Ost- und Mitteleuropas. In Tschechien, sagt Jerzy Urban vom Bauernverband Pro Bio, wird Biolandbau mittlerweile zwar staatlich subventioniert, aber nach dem Gießkannenprinzip pro Hektar und nicht nach Produkten.
Das motiviert nicht die Bauern, die Produktion für den Markt zu produzieren und sind einseitig auf Mutterkuhhaltung eingestellt, diese Betriebe, und wir haben Überschuss an Biorindfleisch. Und alle anderen Produkte fehlen uns.
Es ist jetzt 6:57.
Journal Panorama.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges haben in ganz Europa Fremdenfeindlichkeit und Rassismus deutlich zugenommen. In Österreich gab es das Ausländervolksbegehren der Freiheitlichen. Die damalige Regierung reagierte auf die xenophobe Stimmung in der Bevölkerung mit einer Verschärfung der Ausländergesetzgebung. Nach wie vor wird mit Ausländerfeindlichkeit auf Stimmenfang gegangen. Was kann man gegen Fremdenfeindlichkeit und für Integration von Ausländern tun? Diesen Fragen geht ein Buch nach, das zur Stunde im Wiener Radiocafé präsentiert wird. Erschienen ist es soeben im Traber Verlag im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Fremdenfeindlichkeit. Das ist ein Forschungsschwerpunkt des Wissenschaftsministeriums.
Sie hören Radio 1476.
Urubuga, Urubuga.
Tribüne Afrikas.
Kabu, Oje, Afrika.
Tribüne Afrikas, eine Sendung von und für Migranten aus Afrika auf dem Mittelwellensender 1476. Sendungen von und für Migranten bringen auch nicht kommerzielle Sender wie Radio Orange, Radio Froh oder die Radiofabrik. Unter dem Titel Heimat, fremde Heimat sendet auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen einmal pro Woche eine halbstündige Sendung zu einer breiten Palette von Themen, denen eines gemeinsam ist. Es geht um Migranten und Migrantinnen in Österreich.
Tribüne Afrikas ist auf Mittelwelle 1476.
Im Printbereich sind es vor allem Vereinszeitungen und Informationsblätter von Migranteneinrichtungen, die sich mit Migrantenthemen beschäftigen oder von Migranten gestaltet werden. Insgesamt jedoch sind Zuwanderer als Gestalter, Autoren oder Moderatoren in den heimischen Medien unterrepräsentiert, meint der Politikwissenschaftler Rainer Baubeck.
Österreich ist schon seit langer Zeit ein Einwanderungsland, aber es ist ein Land, das sich dazu nicht bekennen will. Zumindest die offizielle Politik tut bisher so, als könnte Einwanderung noch immer temporär organisiert werden und hätte nicht bereits die österreichische Gesellschaft dauerhaft verändert.
Das ist eine der Kernaussagen des Buches Wege zur Integration von Rainer Baubeck und Patrick Wolf. Der Band steht in einer Reihe von Publikationen sozialwissenschaftlicher Studien zum Thema Fremdenfeindlichkeit. Einen entsprechenden Forschungsschwerpunkt des Wissenschaftsministeriums hatte Erhard Buseck 1993 ins Leben gerufen. Österreich ist kein Einwanderungsland und dies müsse auch in der Verfassung festgelegt werden. Das war 1992 die Hauptforderung des sogenannten Ausländervolksbegehrens der FPÖ. Österreich hat eine lange Geschichte der Einwanderung, doch das Verhältnis der Einheimischen zu den Zuwanderern war offenbar immer ein schwieriges.
Österreich hat auf diesem Gebiet sozusagen eine vertrackte Geschichte. Das geht natürlich weit zurück bis in die Spätzeit der Monarchie, die letzte Jahrhundertwende, als in Österreich ebenfalls in großem Umfang Einwanderung oft aus denselben Regionen stattgefunden hat, wie das heute der Fall ist. Aber auch damals schon das Bekenntnis dazu, ein Einwanderungsland zu sein, ein schwieriges und problematisches war und ethnische Ausgrenzung und Diskriminierung der Regelfall. Was in Österreich geschehen ist, ist, dass in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg dann sozusagen die Einwanderungsgeschichte in einer negativen Weise verarbeitet worden ist, indem diese Minderheiten zum Teil aus dem Land gedrängt worden sind, auch verfolgt worden sind in der Zeit des Nationalsozialismus. Und in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Österreich als Nation, wenn Sie so wollen, erfunden oder aufgebaut, mit dem Bewusstsein, wir sind eine deutschsprachige, homogene Gesellschaft. Der wichtige Unterschied zu den klassischen Einwanderungsnationen in Übersee oder auch etwa zu Frankreich, das ein klassisches europäisches Einwanderungsland ist, ist also, dass es keine historische Kontinuität gibt in Österreich.
Gäbe es in Österreich das Selbstverständnis, ein Einwanderungsland zu sein, so würde auch die heimische Medienlandschaft anders aussehen.
In Ermangelung eigener Medien oder prominenter Migrantenprogramme im öffentlich-rechtlichen wie im privaten Sektor bleibt die Präsenz von Einwanderern in der österreichischen Medienlandschaft beschränkt auf die Rolle des passiven Beobachters, Konsumenten oder Objekts der Berichterstattung.
Sehen Sie sich etwa BBC an. In England ist der Anteil der Einwanderer niedriger als in Österreich. Trotzdem werden Sie unter den BBC-Sprechern viele, viele Gesichter erkennen, die ganz offensichtlich eben Gesichter von Einwanderern sind oder von deren Nachkommen. Das ist in Österreich nach wie vor nicht der Fall.
So gibt es bei der BBC eine eigene Gleichstellungsabteilung. Dieses Equal Opportunity Department sorgt für die Ausbildung von Angehörigen ethnischer Minderheiten, ist in die Programmgestaltung eingebunden und hat bei Produktionen ein Mitspracherecht.
Ich meine, es ist mittlerweile eine Binsenweisheit, wenn man sagt, die Medien sind so etwas wie der Spiegel der Gesellschaft. Und in den Medien sehen wir aber diese große Gruppe, also wenn es darum geht, Angst zu machen, dann sagt man, wie groß diese Gruppe ist, nicht? Aber wenn es dann darum geht, sie zu vertreten sozusagen, sind sie dann doch unwichtig. Das heißt, in den Medien müssen die Migrantinnen und Migranten nicht mehr als Thema vorkommen, sondern sie müssen bereits als Mitgestaltende auch der Medien, Mitgestaltende der öffentlichen Meinung, als Subjekte sozusagen wahrgenommen werden.
Sagt der Journalist Hakan Gürses, der seit 20 Jahren in Österreich lebt. Hakan Gürses ist Chefredakteur der Zeitschrift Stimme von und für Minderheiten. Die Zeitschrift wird von der Initiative Minderheiten herausgegeben und versteht sich als Plattform, auf der verschiedene diskriminierte Gruppen ihre Anliegen darlegen und aus ihrer Perspektive schildern können. Durch seine journalistische Arbeit und als ehemaliger Zuwanderer aus der Türkei ist Gürses mit den Problemen der Migration vertraut, wenngleich er meint.
Also ich muss sagen, ich gehöre zu einer eher privilegierten Gruppe. Ich kam nach Österreich mit bereits Deutschkenntnissen und um zu studieren. Damit war ich schon in einer anderen Gruppe sozusagen als die Menschen, die nur als Arbeitskraft sozusagen hergeholt wurden. Insofern waren auch die Probleme, mit denen ich konfrontiert war, sicherlich andere als die Probleme, mit denen diese Leute konfrontiert sind, die eigentlich kaum Möglichkeiten hatten, Deutschkurse zu besuchen, Deutsch zu lernen, kaum Möglichkeiten hatten, aus dieser Ghettoisierung in irgendeiner Form hinauszubrechen.
Als Objekte der Berichterstattung sind Migranten oft Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt. Offene Verleumdungen ethnischer Minderheiten oder verhetzende Aufrufe fänden sich dabei eher selten, so die Analyse der beiden Buchautoren. Kaum eine Zeitung drucke die konkrete Aufforderung Ausländer raus ab. Sehr wohl aber arbeiteten Medien bewusst oder unbewusst mit ganz bestimmten Bildern und Stereotypen.
Immer wieder wird etwa die Einwanderungsdebatte mit Metaphern aus Natur oder Krieg verknüpft, wenn zum Beispiel die Rede ist von Flüchtlingswellen, Wanderungsströmen oder Anstürmen von Einwanderern, die das Land überrennen.
Vertreibung, Flucht und die Schwierigkeit, zunächst als Ausländerin in Österreich Fuß zu fassen, kennt die langjährige Fernsehjournalistin Barbara Kudenhofe-Kalergi aus eigener Erfahrung. Sie wurde 1945 gemeinsam mit ihren Eltern aus Prag vertrieben, weil ihre Familie deutschsprachig war.
Wir waren natürlich als Deutschsprechende nicht so fremd, wie wenn heute jemand aus Anatolien hierher kommt. Und also die Österreicher waren damals auch Flüchtlingen, Vertriebenen gegenüber sehr, sehr aufnahmewillig. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass jemand nicht das Gefühl hat, dass er ein eindringlich ist, jemand, den man eigentlich schnellstens wieder loshaben möchte, sondern dass das als das, was er ist, wenn er ordentlich arbeitet, akzeptiert wird. Also ich glaube, auf das kommt es an und das hatten wir das Glück, so zu erleben.
Ist Integration erreicht, wenn sich Zugewanderte und Migranten nicht mehr als Eindringlinge in der österreichischen Gesellschaft fühlen? Was bedeutet der Begriff Integration für Menschen, die von anderswo nach Österreich gekommen sind? Welche Bedeutung hat Integration für die gewissermaßen Alteingesessenen, für die, die sich als die sogenannten echten Österreicher betrachten? Viele in der NGO- und Menschenrechtsszene könnten das Wort Integration ganz einfach nicht mehr hören, meint Hakan Gürses.
Also dieses Wort Integration würde ich am liebsten fallen lassen.
Das I-Wort, wie Hakan Gürses sagt, sollte seiner Meinung nach besser durch andere Begriffe ersetzt werden.
Wir können da von Zusammenleben reden, wir können da aber auch von der Demokratisierung der Gesellschaft reden, wir können da von der politischen Partizipation reden oder überhaupt von der Partizipation reden insgesamt. Zumal sie vielleicht ein bisschen einen Wechsel im Blickwinkel bedeuten würden.
Denn unter Integration versteht die österreichische Gesellschaft zumeist, dass sich die Ausländer an die Gepflogenheiten hierzulande anpassen sollen. Tatsächlich aber sollte Integration ein Angebot sein, Einwanderer als gleichberechtigte Menschen anzuerkennen, meint Rainer Baubeck.
Integration darf nicht gleichgesetzt werden mit Assimilation. Assimilation heißt Angleichung an die hiesige Gesellschaft, eine einseitige Form der Anpassung der Einwanderer an die Einheimischen. Integration heißt im Gegensatz dazu eine Eingliederung, die Besonderheiten auch derer, die neu hereinkommen, berücksichtigt.
Doch genau da liegt offenbar die Schwierigkeit. Oft sind es Äußerlichkeiten, die jemanden als fremd erkennbar machen und zu Verspottung, Ausgrenzung und im schlimmsten Fall zu Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit führen. Ein Beispiel ist das Kopftuch, das muslimische Frauen aus religiösen Gründen tragen. Für die algerische Journalistin Rashida Tubal ist es unverständlich, dass es darüber überhaupt Debatten geben kann.
For me, my scarf is a conviction.
Das Kopftuch gehört zu meiner Überzeugung. Das Kopftuch kann doch kein Problem sein. Es geht doch darum, welche Position jemand in der Gesellschaft hat, was jemand denkt, welche Lebenseinstellung jemand hat. Was man dieser Gesellschaft anbieten kann, was man von dieser Gesellschaft lernen kann. Mich fasziniert zum Beispiel die österreichische Architektur. In meinem Land hatte ich nie Zeit, mich mit Architektur zu beschäftigen. Ich danke Gott, dass ich das hier nun tun kann. Aber mein Kopftuch ist für mich kein Problem. Es ist wie wenn ein Christ ein Kreuz umgehängt hat oder ein Jude seine Kappe trägt.
Werden Migranten von der Gesellschaft eher akzeptiert, wenn sie einen Integrationsvertrag unterzeichnet und in diversen Prüfungen ihre Österreichkenntnisse nachgewiesen haben? Der Vertrag, der auf eine Idee von FPÖ-Klubobmann Peter Westenthaler zurückgeht, sieht für Zuwanderer verpflichtende Deutschkurse vor, die mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Weiters begleitende Kurse über Land und Leute, Kultur und Tradition sowie berufliche Orientierungskurse. Wer den Vertrag nicht unterschreiben will, soll weniger Sozialleistungen und keine Arbeitsgenehmigung bekommen und muss damit rechnen, dass seine Aufenthaltsbewilligung endet.
Ich halte die Debatte für verquer, aber in anderer Hinsicht vielleicht auch für wichtig.
Meint Politikwissenschaftler Rainer Baubeck. Zunächst einmal könne ein Vertrag nur zwischen gleichberechtigten Partnern abgeschlossen werden.
Unter diesen Bedingungen ist ein Integrationsvertrag durchaus ein sinnvoller Gedanke. Man muss sich aber überlegen, was ist denn das Problem, das der Integrationsvertrag lösen soll? Wenn das Problem ist, mangelnde Deutschkenntnisse in der ersten Generation der Einwanderer oder auch blockierte soziale Mobilität, die sich in Österreich sehr deutlich als Problem manifestiert, der mangelnde Aufstieg der Einwanderer aus den ungelernten, unqualifizierten Jobs in bessere Jobs, vor allem auch zwischen den Generationen. Das sind reale Integrationsdefizite und Probleme in Österreich, an deren Überwindung ja auch die Einwanderer selbst massiv interessiert sind. In Österreich ist das große Problem der Mangel an adäquaten Deutsch- und Berufsbildungskursen für Ausländer und nicht etwa die zu geringe Nachfrage, dass sie sich weigern, Deutsch zu lernen. Sie müssen bedenken, Personen, die als Hilfsarbeiter beschäftigt werden und nebenbei vielleicht noch dazu verdienen müssen, um eine Familie zu erhalten, denen fällt es sehr schwer, Zeit und Geld zu investieren, um Deutsch zu lernen. Daher neigen viele Einwanderer der ersten Generation dazu, die Aufgabe, Deutsch zu lernen, hinauszuschieben. Und es gibt auch seitens der Unternehmen, die sie als Hilfsarbeiter beschäftigen, keinen Druck und keinen Anreiz. Sie brauchen sozusagen nicht ein gutes Niveau an Deutsch, um auf diesen Jobs zu bleiben. Sie brauchen es aber sehr wohl für den Aufstieg in bessere Positionen. In Schweden zum Beispiel hat man das eine Zeit lang so gemacht, dass Kurse in der bezahlten Arbeitszeit stattfanden und die Unternehmer dafür zur Kasse gebeten wurden. Das ist wahrscheinlich schwer realisierbar, aber man kann zumindest Kurse von der Zeit her so ansetzen, dass sie auch von arbeitenden Menschen besucht werden können und auch attraktiv machen.
Als eine Chance für Zuwanderer versteht der Vater der Idee den Integrationsvertrag, könnten die Zuwanderer doch durch die verpflichtenden Deutschkurse leichter dem Arbeitsmarkt zugeführt werden. Gamse Ongarn, die Leiterin von Peregrina, einer Beratungsstelle für ausländische Frauen, stört an der Idee etwas ganz anderes.
Also mit erwachsenen Menschen, die seit Jahren hier leben und teilweise freiwillig, aber teilweise auch nicht freiwillig hergekommen sind, die Prüfungen zu unterziehen. Also ich finde sie ganz, ganz, ganz schlimm, diese Idee.
Dass gute Deutschkenntnisse die Chancen am Arbeitsmarkt erhöhen und damit die Position in der Gesellschaft verbessern, bestreitet wohl niemand. Doch allein daran kann es nicht liegen. Barbara Kudenhofe-Kalergi, Sprecherin der Plattform Land der Menschen, zählt die grundlegenden Punkte auf, die ihre und andere Migrantenorganisationen seit langem fordern.
Also unsere Forderungen, die ja längst inzwischen allgemeine Forderungen sind, ist, dass jeder, der legal hier lebt, auch legal hier arbeiten kann, dass Ausländer das Recht haben, in Betriebsratswahlen gewählt zu werden und bei Kommunalwahlen zu wählen. Und dass die Familienzusammenführung aus der Quote herausgenommen wird. Das sind einmal die Grundfragen. Aber selbstverständlich wird es notwendig sein, dass wir uns daran gewöhnen, dunkelhäutige Fernsehmoderatoren, dunkelhäutige Polizisten, Bankbeamte, Leute aller Art zu sehen, mit ihnen zu tun zu haben und nicht nur bei Türkin an Putzfrau zu denken, und bei Bosnien an Bauarbeiter, weil das ja auch schon jetzt faktisch nicht mehr der Fall ist.
Einmal gibt es ja diese Aufteilung in jetzt für Männer Baubranche oder Hilfsarbeiter und für Frauen vor allem Putzdienste. Nicht einmal in Bereichen, die städtisch oder staatlich für die Integration geschaffen sind, sind Menschen anderer ethnischer Herkunft in leitenden Positionen. Nicht einmal das ist gegeben. Und in anderen Berufsbereichen schon gar nicht. Es gibt nicht die Chance des sozialen Aufstiegs.
Meint Gamse Ongarn. Migranten haben es in Österreich besonders schwer, den sozialen Aufstieg zu schaffen und ihr soziales Milieu zu verlassen, bestätigt Rainer Bauböck. Dies zeigten internationale Vergleiche.
Deutschland ist sicherlich kein vorbildliches Einwanderungsland, aber aus mehreren Gründen zeigt sich, dass der Aufstieg in besser qualifizierte Positionen in Deutschland in der Regel rascher erfolgt, und zwar vor allem zwischen den Generationen besser erfolgt, als das in Österreich der Fall ist. Das hat nicht nur, aber auch mit der rechtlichen Diskriminierung in Österreich zu tun. Es hängt auch damit zusammen, dass es in Österreich wenig private Großunternehmen gibt, die den innerbetrieblichen Aufstieg ermöglichen, sozusagen vom Ungelernten hin zum qualifizierten Arbeiter im selben Betrieb. Die großen Betriebe in Österreich sind oder waren in der Vergangenheit verstaatlicht oder unter dem Einfluss von staatlichen Banken. Und hier hat wiederum die Politik negativ desintegrierend gewirkt, indem Ausländer und Ausländerinnen gerade aus diesen Betrieben ferngehalten wurden. Die galten sozusagen als Domäne der vorrangigen Inländerbeschäftigung. Und die Migranten wurden abgeschoben auf die Branchen, in denen eine kleinbetriebliche Struktur mit überwiegend unqualifizierten Arbeitskräften existiert.
Als Einwanderer wurden auch die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei nicht angesehen, die in den 60er Jahren als Hilfsarbeitskräfte ins Land geholt wurden. Mehr schon sah man sie als Einwanderer mit Ablaufdatum, wie ein Kommentator kürzlich formulierte, was ja schon die Bezeichnung Gastarbeiter nahelegt.
Das Modell war, dass die nur ganz kurze Zeit hier bleiben. Geplant war ursprünglich jeweils auf ein Jahr und dann über die sogenannte Rotation immer wieder ersetzt werden durch andere, die neu hereinkommen. Damit wollte man sich sozusagen die Folgekosten der Einwanderung ersparen. Die Realität war schon in den frühen 70er Jahren, dass vor allem die Unternehmer nicht gewillt waren, ihre ausländischen Arbeitnehmer zu rotieren. Aus verständlichen Gründen. Wer einmal im Betrieb angelernt worden ist und sich im Betrieb integriert hat, der ist schwer ersetzbar durch eine andere Person, die erst völlig frisch reingeholt wird. Daher haben die Unternehmer zu Zeiten des Arbeitskräftemangels vor der ersten großen Wirtschaftskrise Mitte der 70er Jahre versucht, ihre ausländischen Arbeitskräfte zu halten. Und für die Ausländer wiederum war der entscheidende Schritt, dass sie mit mehrjähriger Beschäftigung versucht haben, ihre Familienangehörigen hereinzubekommen, die zur damaligen Zeit auch noch recht gut Beschäftigung finden konnten. Der entscheidende Übergang von der Gastarbeitermigration zur echten Einwanderung findet bereits mit dem Familienzuzug Mitte der 70er Jahre statt.
Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit Akzent.
Mit Kirsten Lemke, guten Tag. Vor fast genau einem Jahr hat Bundesinnenminister Otto Schily eine Zuwanderungskommission berufen. 10 Monate lang haben Experten im Auftrag des Bundesinnenministers an einem Konzept zur Zuwanderung in Deutschland gearbeitet. Jetzt will Otto Schily bis zum Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen, der in Bundestag und Bundesrat eine breite Mehrheit findet. Jedenfalls hofft er das. In Grundzügen waren die Empfehlungen ja schon bekannt. Was jetzt aber genau auf den 323 Seiten des Berichts steht, das erklärt Andreas Abs aus Berlin.
Rita Süssmuth, die Vorsitzende der Regierungskommission, nannte als Grundprinzip ihrer Arbeit, Zuwanderung müsse sowohl die humanitären Verpflichtungen als auch die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands berücksichtigen. Deutschland sei seit langem ein Einwanderungsland, auch wenn man zuerst die Interessen der hier Lebenden berücksichtigen müsse.
Es ist wichtig, Arbeitslosigkeit abzubauen. Es ist wichtig, an Reformen wie Bildung, Ausbildung, Weiterbildung, Studium und Familienpolitik zu arbeiten. Aber wenn wir dies alles berücksichtigen, auch die Ausschöpfung aller verfügbaren Erwerbspotenziale, aber auch dann brauchen wir Zuwanderung. Schon jetzt in kleiner Zahl, aber sie wird wachsen.
Natürlich könnten die Probleme hierzulande nicht mit Zuwanderung allein gelöst werden, aber man müsse sich jetzt in den Wettbewerb um die besten Köpfe einreihen, in 20 Jahren sei es zu spät. Die Kommission schlägt nun die Zuwanderung von 50.000 Personen jährlich vor. Die erste Gruppe stellen Arbeitskräfte, die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt kurzfristig überbrücken sollen. Sie erhalten ein Aufenthaltsrecht bis zu 5 Jahren. Die Zuwanderung ist kontingentiert. Ihre Höhe soll auf der Basis von Empfehlungen eines Zuwanderungsrates jährlich festgelegt werden. Für das erste Jahr sollen 20.000 Engpass-Arbeitskräfte zuzüglich ihrer Familien zuwandern dürfen. Dauerhaft zuwandern sollen dann noch einmal 20.000 qualifizierte Arbeitskräfte im ersten Jahr, die nach einem Punktesystem ausgesucht werden.
Wir sind immer gefragt worden, bitte nennt uns die Obergrenze. Sind es 200, 300.000 oder mehr? Vielleicht lernen wir mal zunächst zu fragen, was habt ihr denn für ein Konzept? Und das schlagen wir vor, das ist der Kern, auch der innovative Kern unseres Berichtes, zu sagen, wir holen Menschen, gut Ausgebildete, in Anlehnung an das kanadische Punktesystem ins Land.
Außerdem sollen Spitzenkräfte leichter einen unbefristeten Aufenthaltsstatus erhalten. Wegen der abnehmenden Zahl von Schulabgängern sollen etwa 10.000 junge Menschen aus dem Ausland vermehrt für eine Berufsausbildung im dualen System, also für eine Lehre, gewonnen werden. Rita Süssmuth betonte weiter, sie hoffe, dass sich Zuwanderer zahlreicher als bisher einbürgern lassen und Integration als wechselseitige Verpflichtung begriffen werde. Die Kommission plädiert für ein Kursangebot mit mindestens 600 Unterrichtsstunden zu deutscher Sprache, politischer Ordnung und Funktion des Arbeitsmarktes. Die Kosten für die Erstförderung werden bei zunächst 220.000 Kursplätzen auf mindestens 615 Millionen Mark geschätzt. Es solle Strafen geben, wenn Angebote nicht wahrgenommen werden. Innenminister Otto Schily würdigte die Leistung der Kommission als historisch, weil damit bisheriger innenpolitischer Streit teilweise schon überwunden und Realitäten anerkannt worden seien.
Schon die Einberufung der Kommission hat die innenpolitische Debatte in Deutschland in positiver Weise beeinflusst und bewirkt, dass Vernunft und Rationalität gegenüber Borniertheit und Ressentiment die Oberhand gewinnt. Zweitens, die Arbeit der Kommission hat nach meinem Eindruck einen konstruktiven Wettbewerb der politischen Kräfte, der Parteien ausgelöst, die zu höchst bemerkenswerten Ergebnissen geführt hat. Zu diesen erfreulichen Ergebnissen zähle ich auch die Arbeit der sogenannten Müller-Kommission.
Schily lobte damit den Entwurf der CDU, die unter Leitung des saarländischen Ministerpräsidenten Peter Müller kürzlich ähnliche, allerdings restriktivere Vorschläge zur Einwanderungssteuerung vorgelegt hatte. Schily betonte, er erwarte nun gemeinsame Lösungen auch mit der Opposition. Schon im September werde er eine Kabinettsvorlage fertigstellen.
Ich bin zuversichtlich, dass alle ihre Verantwortung kennen und dass wir am Ende dieses Jahres gemeinsam dann feiern können, dass in diesem Land das modernste Zuwanderungsrecht zu Hause ist. Und nun appelliere ich an alle Verantwortlichen in der Politik, in den Regierungsfraktionen und in den Oppositionsfraktionen, sich nicht gegen die große Chance zu sperren, die jetzt auf der Grundlage der Empfehlung der Süssmuth-Kommission besteht.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen.
Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie erst bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 245. In Deutschland können viele Gesetze, die der Bundestag beschließt, erst dann in Kraft treten, wenn das Oberhaus zugestimmt hat. Das Oberhaus bilden die Landesregierungen der 15 Bundesländer. Am 18. Mai hat der Bundestag beschlossen, dass auf alle Dosen und Einwegflaschen, sowohl aus Glas als auch aus Kunststoff, für Getränke wie Bier, Cola oder Mineralwasser ein Pfand eingeführt werden soll. Aber diesem Beschluss hätte der Bundesrat zustimmen müssen und das hat er nicht getan. Schon als der Bundestag das noch gar nicht beschlossen hatte, hat man sich gefragt, ob der Bundesrat das neue Dosenpfand wohl in Kraft treten lassen wird. Am 13. Juli hat der Bundesrat nun die Zustimmung tatsächlich abgelehnt und verlangt, dass die Bundesregierung dem Bundestag und dann auch dem Bundesrat einen neuen Entwurf vorlegt. Wenn das nicht geschieht, kommt das Zwangspfand aber trotzdem, denn das muss nach der bereits geltenden Verpackungsverordnung zum 1. Januar 2002 eingeführt werden, weil der Anteil von Flaschen, die wieder verwendet werden, 1999 unter 72% gesunken ist. In Restaurants und Kneipen trinkt man Bier zwar im Allgemeinen immer noch vom Fass und Bierfässer werden natürlich wieder verwendet, aber wer beim Fernsehen Bier trinken möchte, kauft sich das Bier in einem Geschäft oder einem Supermarkt meist in Dosen. Die Frage ist nur, ob man wieder mehr Bier in Mehrwegflaschen kauft, wenn man auch Dosen wieder zurückbringen muss, um das Geld für das Pfand zurückzubekommen. Schlecht ist aber auch, dass nach der geltenden Verordnung das Zwangspfand am 1. Januar nur für Bier und Mineralwasser eingeführt wird, aber nicht für Cola und Limonade. Das Pfand müssen die Verbraucher beim Einkaufen bezahlen und wenn sie die leeren Dosen und Flaschen zurückbringen, bekommen sie das Geld, das sie als Pfand bezahlt haben, wieder zurück. Dass viele Dosen weggeworfen werden und die Landschaft so verunstalten, dass das eine Schande ist, gilt aber nicht nur für Bier. In vielen Dosen, die die Landschaft verschandeln, war Cola oder Limonade. Bei Mineralwasser ist man schon daran gewöhnt, dass man für die Flaschen Pfand bezahlen muss. Wenn man zum Einkaufen geht, nimmt man die leeren Flaschen mit und braucht nicht noch einmal Geld für das Flaschenpfand. Bei Dosen hat es aber bisher kein Pfand gegeben. Vor allem die großen Brauereien sind dagegen. Sie bieten ihr Dosenbier besonders billig an, damit man das kauft, ohne sich das lange zu überlegen. Wenn aber zum Preis für das Bier noch das Dosenpfand hinzukommt, überlegen sich viele vielleicht doch, ob sie wirklich so viel Geld ausgeben wollen, auch wenn sie das Geld für das Dosenpfand später zurückbekommen, wenn sie die leeren Dosen wieder zurückbringen. Für die Umwelt sind Dosen auch deshalb besonders schlecht, weil man bei der Dosenproduktion sehr viel Energie verbraucht. Mehrwegflaschen sind aber auch nur dann gut für die Umwelt, wenn man sie nicht weit zu transportieren braucht. Die meisten Deutschen trinken am liebsten Bier aus einer kleinen Brauerei bei ihnen in der Nähe, denn dort braut man Bier, wie es den Leuten dort am besten schmeckt und wie es dazu, was man dort isst, am besten schmeckt. Wenn man aber in Norddeutschland Bier aus Bayern oder in Bayern belgisches Bier trinkt, ist es besser für die Umwelt, wenn das Bier in einer Dose oder einer Einwegflasche ist. Wer dafür Pfand bezahlt hat, bringt die leere Flasche oder Dose wahrscheinlich wieder zurück, um sich das Geld für das Pfand zurückgeben zu lassen. Die leeren Flaschen und Dosen können zwar dann nicht wiederverwendet, wohl aber wiederverwertet werden. Gegen das Dosenpfand sagt man, dass man in den Geschäften mit den Mehrwegflaschen schon genug Arbeit hat und nun nicht auch noch Dosenpfand kassieren und das Pfand für die zurückgebrachten Dosen wieder auszahlen will. Für Pfandflaschen gibt es Automaten, die das Pfand für die leeren Flaschen automatisch zurückgeben, aber nun noch Automaten für Dosen aufzustellen, würde viel Geld kosten. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 245. Danke.